Viele Christinnen und Christen denken beim Evangelium zuerst an Vergebung, Rechtfertigung und Frieden mit Gott. Doch Paulus zeichnet im Römerbrief ein größeres Bild. Hinter all den kostbaren Aspekten der Errettung steht ein göttliches Ziel. Gott möchte nicht nur unsere Vergangenheit ordnen, sondern uns in eine neue Lebensbeziehung hineinführen, als Söhne und Töchter, die sein Wesen widerspiegeln und gemeinsam den Leib Christi bilden. Das Ziel des Evangeliums, Sohnschaft statt nur Vergebung. Wenn Paulus vom Evangelium Gottes spricht, öffnet er keinen engen Korridor moralischer Verbesserung, sondern einen weiten Horizont göttlicher Absicht. Das Evangelium hat einen Inhalt, und dieser Inhalt ist eine Person, über seinen Sohn, der dem Geist der Heiligkeit nach durch Totenauferstehung als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt ist. Vergebung, Rechtfertigung und Versöhnung sind darin wie die Vorhöfe eines Hauses, notwendig, damit wir eintreten können, aber nicht der eigentliche Wohnraum. Gott sucht nicht bloß begnadigte Schuldige, die draußen im Garten stehen bleiben, sondern Söhne und Töchter, die in sein Haus, in sein Herz und in seine Gemeinschaft hineingenommen werden. Darum spannt der Römerbrief die Linie vom hilflosen Sünder, der unter dem Gericht des Gesetzes verstummt, bis zu den Kindern Gottes, die im Geist stehen, frei atmen und Abba, Vater, rufen. Das Evangelium beschränkt sich nicht auf Dinge wie Erlösung, Vergebung, Rechtfertigung, Versöhnung, Reinigung und Wiedergeburt. All dies sind Aspekte von Gottes Errettung. Doch Gottes Errettung hat ein Ziel, und dieses Ziel ist die Sohnschaft. Das bedeutet, dass Erlösung, Vergebung, Rechtfertigung, Versöhnung, Reinigung und Wiedergeburt alle dazu dienen, das Verlangen Gottes zu erfüllen, viele Söhne zu haben, die sein Ausdruck sind. Gottes ewige Absicht ist, durch einen Leib aus verherrlichten Söhnen ausgedrückt zu werden. Sohnschaft ist in diesem Licht keine fromme Ehrenbezeichnung neben vielen anderen, sondern der Ausdruck von Gottes ewiger Absicht. Vor Grundlegung der Welt war der einzige geborene Sohn beim Vater, in der Zeit hat der Vater ihn gegeben, damit aus einem in den Tod gesäten Leben eine vielgliedrige Familie hervorgeht. Jesu Wort: Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht, weist genau in diese Richtung. Der eine gibt sich hin, damit viele Söhne hervorkommen, die nicht nur rechtlich als Kinder gelten, sondern sein Leben in sich tragen, seine Herrlichkeit widerspiegeln und gemeinsam den Leib Christi bilden. Wer das Evangelium so hört, entdeckt darin nicht nur eine Rettungsleine aus dem Wasser, sondern die Hand des Vaters, der ins Haus zieht, an den Tisch setzt und Anteil an seiner eigenen Freude gibt. Aus dieser Perspektive relativiert sich auch ein enges Verständnis von Bekehrung als einmaligem Ereignis. Die Rechtfertigung aus Glauben ist der kräftige Anfang, nicht das Ende der Geschichte. Wenn der Geist in unseren Herzen bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind, öffnet sich ein Weg des Wachstums im Leben bis zur Reife, ein Weg in die Sohnschaft hinein. Gott zielt auf eine neue Lebenswirklichkeit, in der wir nicht mehr wie Sklaven aus Angst reagieren, sondern als Söhne aus Vertrauen. Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen: Abba, Vater. Die Sprache des Evangeliums ist hier nicht das Müssen, sondern das Rufen, nicht das Protokoll eines Gerichtssaals, sondern die Stimme aus der Kinderstube des Vaterhauses. Wer so auf das Evangelium hört, darf sich inmitten aller eigenen Unzulänglichkeit von einer leisen, aber starken Hoffnung tragen lassen: Gott ist mit uns nicht fertig, wenn unsere Schuld vergeben ist. Er führt weiter, tiefer, näher zu sich selbst hin. Alles, was er in Christus getan hat, die Kreuzigung des alten Menschen, die Aufrichtung in neue Gerechtigkeit, die Gabe des Geistes, dient diesem einen Ziel, dass sein Herz voll werde von vielen Söhnen und Töchtern, die ihn kennen und widerspiegeln. In Momenten, in denen die eigene Geschichte brüchig wirkt, kann dieser Gedanke die Seele aufrichten: Ich bin nicht nur gerettet, um knapp zu entkommen, sondern berufen, Kind des Vaters zu sein. Das Evangelium ist größer als meine Vergangenheit und stärker als meine Gegenwart. Es trägt die Verheißung, dass Gott seine Familie vollendet und seine Freude an den Seinen nicht zurücknimmt. Über seinen Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch, der dem Geist der Heiligkeit nach durch Totenauferstehung als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt ist, Jesus Christus, unseren Herrn. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen: Abba, Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wer das Ziel Gottes im Evangelium als Sohnschaft erfasst, beginnt sein eigenes Glaubensleben anders zu deuten. Niederlagen werden nicht als Widerruf der Annahme gelesen, sondern als Etappen auf dem Weg in eine gereifte Kindschaft. Gehorsam verliert den Charakter kalter Pflichterfüllung und wird Antwort eines Herzens, das sich vom Vater verstanden weiß. Es wird leichter, sich nicht an Zwischenstationen, einer bestimmten Erfahrung, einem Dienst, einer Einsicht, festzuklammern, sondern wachsam zu bleiben für das, was Gott weiter tun will. Und mitten im Alltag, in der Arbeit, im Umgang mit anderen, wächst leise die Gewissheit, hinter allem steht der Vater, der mich nicht nur hält, sondern in sein eigenes Leben hineinwachsen lässt. Christus, der in der Auferstehung bestimmte Sohn und das Muster vieler Söhne. Am Anfang des Römerbriefes lenkt Paulus den Blick auf eine überraschende Doppelheit in der Person Jesu, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch, der dem Geist der Heiligkeit nach durch Totenauferstehung als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt ist. In seiner ewigen Göttlichkeit war Christus immer der Sohn Gottes, doch indem er aus der Nachkommenschaft Davids Mensch wurde, nahm er eine Menschlichkeit an, die, für sich genommen, nichts Göttliches in sich trug. Gerade diese angenommene Menschennatur durchschritt er gehorsam bis in den Tod und hindurch in die Auferstehung. Dort wurde offenbar, wer dieser Mensch ist, derselbe ewige Sohn, nun aber als Sohn Gottes in Kraft, das heißt in einer durch Auferstehung verwandelten und erhöhten Menschlichkeit. Durch diese Bestimmung wurde der Christus, der schon vor seiner Menschwerdung der Sohn Gottes war, in neuer Weise der Sohn Gottes. Vor seiner Menschwerdung war er der Sohn Gottes nur in seiner Göttlichkeit. Jetzt aber ist er durch seine Auferstehung als Sohn Gottes bestimmt worden, sowohl in der Göttlichkeit als auch in der Menschlichkeit. Diese Bestimmung zum Sohn in Kraft ist kein äußerlicher Titel, der einem bisher unbekannten Kandidaten verliehen würde, sondern die Entfaltung dessen, was in ihm verborgen schon da war. Auferstehung wirkt wie ein Licht, das angezündet wird und sichtbar macht, was vorher im Dunkel lag. So wird Christus in der Auferstehung als der Sohn Gottes gekennzeichnet und gerade seine Menschheit wird von diesem Zeichen erfasst. Der vor aller Zeit der einzigeborene Sohn war, wird nun in der Geschichte der Erstgeborene unter vielen Geschwistern. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Geschwistern. In ihm begegnen wir einem Menschen, der vollkommen von Gott durchdrungen ist, nicht aufgehört hat, Mensch zu sein, und doch alles Menschliche in die Nähe Gottes hineingenommen hat. Weil Christus so der Erstgeborene ist, wird sein Weg zum Muster. Das, was in ihm in einem Leib geschah, durch Tod hindurch in die Auferstehung, vom Schwachen zum Mächtigen, vom Verwundbaren zum Unvergänglichen, soll im Leben vieler Söhne geistlich nachvollzogen werden. Die Auferstehung ist nicht nur ein vergangenes Datum der Heilsgeschichte, sondern eine Lebensform, ein Strom des Geistes, der die Glaubenden erfasst. Paulus spricht darum vom Geist der Heiligkeit, in dessen Kraft Christus bestimmt wurde, und verbindet dies im selben Brief mit dem Geist der Sohnschaft, der in unseren Herzen wohnt. Derselbe Geist, der Jesus aus den Toten aufführte, ist in uns wirksam, um unser Menschsein schrittweise zu verwandeln. Wer auf Christus als den Sohn in der Auferstehung schaut, gewinnt eine neue Sicht auf das eigene Werden. Unser Leben mit Gott besteht nicht darin, dass wir aus eigener Kraft versuchen, dem Bild Jesu ähnlich zu werden, während er uns nur als fernes Vorbild gegenübersteht. Vielmehr ist er als der Erstgeborene aktiv und gegenwärtig, teilt sein Auferstehungsleben mit uns und prägt in uns ab, was er selbst ist. In Momenten der Schwachheit oder Ratlosigkeit trägt die Zusage, der Weg, auf den Gott dich gestellt hat, ist nicht ein anderer als der Weg seines Sohnes, und der Geist, der ihn durch den Tod hindurchgetragen hat, wohnt auch in dir. So wird Christus nicht nur verehrt, sondern erfahrbar zum lebendigen Maßstab und zur Hoffnung, dass Gott aus unserer brüchigen Menschlichkeit etwas Auferstandenes, Dauerhaftes und Gottdurchdrungenes hervorbringen kann. Über seinen Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch, der dem Geist der Heiligkeit nach durch Totenauferstehung als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt ist, Jesus Christus, unseren Herrn. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Geschwistern. Christus als in der Auferstehung bestimmter Sohn Gottes lädt dazu ein, das eigene Leben nicht mehr vor allem unter dem Vorzeichen des Mangels zu lesen, sondern unter dem Vorzeichen des göttlichen Wirkens. Statt sich beständig an dem zu messen, was noch nicht gelungen ist, darf der Blick auf den Erstgeborenen ruhen, der seinen Weg nicht abkürzt, sondern vollendet hat und jetzt sein Leben teilt. Daraus wächst eine stille Freiheit, die eigenen Grenzen zu bekennen, ohne zu verzweifeln, und die eigenen Gaben zu gebrauchen, ohne sich zu überheben, im Vertrauen, dass derselbe Geist, der Christus in Kraft bezeichnet hat, auch uns leise formt. So kann der Alltag, mit all seiner Unscheinbarkeit, zum Ort werden, an dem die Auferstehungswirklichkeit Christi in kleinen Schritten Gestalt gewinnt. Vom Fleisch zur Sohnschaft, Auferstehungsleben statt äußerer Korrektur. Der Römerbrief zeichnet ein schonungsloses Bild des Menschen im Fleisch. Dort, wo der Mensch sich vor Gott auf sein eigenes Können stützt, kommt er unweigerlich an eine Grenze, darum, aus Werken des Gesetzes wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Dieses Fleisch ist mehr als die körperliche Seite des Menschen, es bezeichnet seine von Gott abgelöste, schwache, trotzige Existenzweise. Paulus beschreibt eindringlich, wie das Gute gewollt, aber nicht getan wird, wie das Gesetz zwar heilig ist, aber den inneren Zwiespalt nur schärfer ans Licht bringt. Gottes Weg aus dieser Verstrickung besteht nicht darin, das Fleisch zu reparieren oder zu verfeinern, sondern es im Kreuz Christi zu richten und an seiner Stelle ein neues Leben einzusetzen. Der Römerbrief berichtet davon, wie Sünder im Fleisch zu Söhnen Gottes in Kraft und durch Auferstehung werden. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, er sandte seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und um der Sünde willen und verurteilte die Sünde im Fleisch. In Christus hat Gott das ganze alte System des Fleisches mit seinem Eigenwillen und seiner Ohnmacht in den Tod hineingenommen. Doch das Ziel war nicht die bloße Auslöschung, sondern der Übergang in eine andere Sphäre, die Sphäre des Geistes. So wie ein wilder Zweig in einen edlen Ölbaum eingepfropft wird und nun vom Saft des Baumes lebt, so werden wir in Christus hineingenommen und von seinem Auferstehungsleben durchströmt. Paulus kann darum sagen, wenn Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen wegen seines in euch wohnenden Geistes. Dieses Auferstehungsleben wirkt nicht in erster Linie als äußere Korrektur, sondern als innerer Prozess der Heiligung. Paulus spricht von dem Geist der Heiligkeit und nennt denselben Geist Geist der Sohnschaft. Heiligkeit ist hier nicht moralische Fehlerlosigkeit, sondern die Qualität des göttlichen Lebens, das uns durchdringt und verwandelt. Man könnte sagen, unser Menschsein wird nach und nach von Christus durchsättigt. Wie Wasser in das Tee eingebracht wird, seine Farbe, seinen Duft, seinen Geschmack verändert, so beginnt die Gegenwart Christi, unsere Gedanken, unsere Reaktionen, unsere Beziehungen neu zu prägen. Dieser Prozess verläuft oft still und unspektakulär, und doch ist er der Weg, auf dem Gott uns aus der alten Logik des Fleisches herausführt und in die Freiheit der Kinder Gottes hineinwachsen lässt. Daraus ergibt sich eine andere Sicht auf geistliches Wachstum. Es geht nicht um die beherrschte Selbstoptimierung eines religiösen Menschen, der seine Schwächen immer besser kaschiert, sondern um das langsame Sterben des alten Menschen und das Aufgehen eines neuen Lebens, das nicht aus uns selbst stammt. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Geleitet werden heißt hier nicht, von einer äußeren Stimme getrieben zu sein, sondern im Inneren von einer neuen Lebenslogik bestimmt zu werden. Je mehr wir uns diesem leisen Drängen des Geistes nicht verschließen, desto deutlicher entsteht in uns eine innere Übereinstimmung mit dem Willen Gottes, die nicht erzwungen ist, sondern gewachsen. Und gerade in dieser unscheinbaren Realität des Alltags, in Entscheidungen, in Versöhnungen, im Aushalten von Spannungen, nimmt die Sohnschaft Gestalt an. Darum, aus Werken des Gesetzes wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, er sandte seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und um der Sünde willen und verurteilte die Sünde im Fleisch. Die Einsicht, dass Gottes Weg vom Fleisch zur Sohnschaft über Auferstehungsleben und nicht über äußere Korrektur führt, öffnet einen Raum der Geduld, mit sich selbst und mit anderen. Statt sich an der eigenen Unvollkommenheit zu zermürben oder die der anderen mit Härte zu beurteilen, wächst die Bereitschaft, Gottes leises, tiefes Wirken nicht zu unterschätzen. So kann ein nüchterner Realismus mit einer tiefen Hoffnung verbunden werden, Realismus, der die Macht des Fleisches nicht verharmlost, und Hoffnung, die weiß, dass der Geist stärker ist. Aus dieser Spannung erwächst ein stiller Mut, den nächsten Schritt zu gehen, auch wenn das Ziel noch fern scheint, im Vertrauen darauf, dass Gott das Werk der Sohnschaft, das er begonnen hat, nicht unvollendet lässt. Vater, wir danken dir, dass dein Evangelium weiter reicht als unsere Vergebung und uns in deine eigene Familie hineinführt. Herr Jesus, du bist als Erstgeborener den Weg durch Tod und Auferstehung gegangen, damit wir als viele Söhne und Töchter in deinem Leben stehen dürfen. Heiliger Geist, Geist der Heiligkeit und der Sohnschaft, wir öffnen dir unser Inneres und vertrauen dir, dass du uns durch dein Auferstehungsleben heiligst, verwandelst und dem Bild Christi gleichgestaltest. Wo wir unsere Schwachheit und das Fleisch spüren, halte uns nahe am Kreuz und lass in uns die Kraft der Auferstehung wirksam werden, die alles Negative überwindet und das Leben des Sohnes entfaltet. Tröste jede müde Seele, richte jeden schwankenden Glauben auf und lass uns die süße Freiheit der Kinder Gottes tiefer erfahren, bis wir dich einmal in voller Sohnschaft sehen und mit dir verherrlicht werden. In dieser Hoffnung ruhen wir in dir und preisen deine treue Hand an uns. Amen.